Mikros des Namens eine kleine Kraft. 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 Kraft.
Herzlich willkommen zum heutigen Interview, meine Damen und Herren. Meine Gäste sind aus Kraichtal und aus Ansbach angereist. Wir sind dankbar, dass bis jetzt alles so gut geklappt hat. Wir werden heute über das Element Wasser sprechen, und zwar über sauberes, trinkbares Wasser. In vielen Regionen ist das nicht selbstverständlich, sauberes Trinkwasser aus der Leitung zu bekommen. Und da setzt sich auch Institute Water for Africa ein. Zum Interview begrüße ich Margit Müller-Schamir, Missionarin bei Vereinigte Deutsche Missionshilfe. Grüß dich, Margit.
Hallo.
Dein Mann konnte heute nicht dabei sein. Er ist auch Missionar bei der Vereinigten Deutschen Missionshilfe. Krankheitsbedingt ist er halt heute nicht da. Ich begrüße Katrin Beisch, Diakonin und zweite Vorsitzende bei Institute Water for Africa. Hallo, Katrin.
Ja, hallo.
Und ich begrüße Jürgen Beisch, Diplom-Ingenieur Tropenwasserwirtschaft. Jürgen Beisch ist Gründer und erster Vorsitzender bei Institute Water for Africa. Grüß dich, Jürgen.
Hallo.
Katrin, als Diakonin bringst du theologisches Know-how mit für den Dienst in Afrika. Du bist von Anfang an dabei, seit 2005, denke ich, ne? War das?
Ja, genau.
Hattest du eigentlich davor ein ausgeprägtes Interesse an diesem Kontinent?
Ich würde mal so sagen, das Interesse fing schon in der Schulzeit an. Wie ausgeprägt das war, weiß ich gar nicht. Aber ich hatte mich in der Schulzeit schon dafür interessiert, mal in die Mission zu gehen oder beruflich da zu arbeiten. Da hat er tatsächlich auch mal eine Missionsgesellschaft angeschrieben und gefragt. Die meinten aber, ja, das ist auf jeden Fall gut, erstmal eine Ausbildung zu machen. Und ja, so richtig auf Afrika gestoßen bin ich dann später erst wieder.
Mhm. Jürgen, seit wann schlägt dein Herz für Afrika, wenn ich das so ausdrücken darf?
Ja, also ich glaube, war so 1982, 83. Da war ich auf einem Infoabend vom CVJM. Da hat ein Mitarbeiter einen Lichtbildervortrag damals noch über einen medizinischen Hilfstransport nach Khartoum im Sudan gemacht. Und die hatten vom THW ausgemusterte Unimox umgebaut, sind dann losgefahren und waren 6 Wochen in Alexandria vom Zoll aufgehalten worden. Und ich dachte, wow, das ist Abenteuer. Dafür lohnt es sich zu leben und ich will auch irgendwas in der Richtung machen. Und 1995 hatte ich dann das erste Mal die Gelegenheit, nach Afrika zu reisen. Da habe ich dann einen früheren Studienfreund, der Kenianer ist, in Kenia besucht. Und seitdem hat mich Afrika nicht mehr losgelassen.
Katrin, wann warst du das erste Mal in Afrika und was war eigentlich der Anlass deiner Reise?
Ja, der Anlass war Jürgen. Das war vor über 20 Jahren. Da war Jürgen gerade dabei, sein Praktikum zu machen, also Ingenieurspraktikum. Er war gerade im Studiengang für Tropenwasserwirtschaft. Und ja, da musste er halt nach Nigeria und ich glaube, für 3 Monate warst du da, ne? Für 3 Monate. Und da dachte ich, ja, nee, die Zeit ist mir irgendwie zu lang. Und da habe ich ihn besucht und war dann auch 8 Wochen da. Und dann 2 Jahre später waren wir zusammen dann auch wieder in Afrika. Da haben wir die Hochzeitsreise gemacht und das ging nach Äthiopien.
Margit, ihr habt ja einige Jahre in Afrika gelebt und besonders in Südsudan. Wie ist dort diese Wasserversorgung allgemein? Also wie kann man das beschreiben?
Im Südsudan ist es so, dass tatsächlich teilweise in Gebieten die Leute noch vom Flusswasser oder so leben. Das ist wirklich also keine richtige Versorgung mit sauberem Wasser gibt. Oder dann, dass Leute halt zu den Brunnen gehen, die aber dann teilweise auch weit entfernt sind von ihrem Dorf. Sprich, die Wasserversorgung ist ein großes Problem und da ist ein sehr hoher Bedarf an Verbesserung. Weil das einfach alle Lebensbereiche betrifft. Ja, also ist es sehr, sehr schwierig teilweise, ne? Also ist auch Schwerstarbeit, kann man sagen, weil ja die Frauen dann das Wasser besorgen und schwer tragen. Ja, teilweise eben auch schwangere Frauen und das ist wirklich, es ist wirklich eine schwierige Situation. Auch Kinder helfen dann schon mit und es ist halt leider dann auch so, dass das dann teilweise auch von der Schulzeit wegfallen kann, weil die Kinder halt anderweitig mithelfen schon im Haushalt.
Katrin, was sind eigentlich deine Aufgaben bei Institute Water for Africa?
Die hauptsächliche Aufgabe ist alles, was so mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Also ich pflege die Website so ein bisschen, ich mache Texte. Ja, manchmal gibt es was zu recherchieren, das mache ich dann. Oder auch einfach ganz praktische Sachen. Ich meine, letztes Jahr war das jetzt weniger, aber mitunter haben wir Infostände bei Veranstaltungen. Ja, alles, was so anliegt eigentlich.
Jürgen, wie war dein beruflicher Werdegang? Jetzt kannst du ausholen.
Okay. Nach der mittleren Reife habe ich eine Ausbildung gemacht zum Bautechniker im Bereich Wasserwirtschaft. Danach habe ich Bauingenieurwesen Wasserwirtschaft studiert, im Ingenieurbüro gearbeitet und nochmal Bibelschulausbildung gemacht, ein Jahr, um dann in den Entwicklungsdienst zu gehen. Hat nicht so ganz geklappt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt erfülle ich mir meinen Traum. Ich studiere Tropenwasserwirtschaft, bin dann mit einer Firma ins Ausland gegangen, habe noch in der Forschung gearbeitet und im IT-Bereich. Ja, und ein paar Jahre später habe ich dann so meine Berufung entdeckt, aber darüber später so. Und seitdem gibt es so ein Institute Water for Africa.
Mhm. Ja, sehr gerne. Wir sprechen noch drüber. Margit, nochmal zu dir. Du arbeitest ja zusammen mit deinem Mann oder hast gearbeitet in einem Krankenhaus. Dein Mann ist ja ein Arzt und du bist Krankenschwester. Und ich habe eine Zahl gelesen, und zwar sterben 1000 Kinder jeden Tag daran, dass sie schmutziges Wasser haben. Und 2 Millionen Tote gibt es, die an Malaria sterben. Kannst du mir vielleicht den Zusammenhang erklären und ja, was das für eine Gefahr darstellt, wenn ein Mensch kein sauberes Wasser zur Verfügung hat?
Ja, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Zusammenhänge von unsauberem, unsicherem Wasser für die Bevölkerung und den damit folgenden Krankheiten. Und wir haben das sehr viel erlebt und können das wirklich bezeugen, dass das sehr schwierig und auch schlimm ist, vor allem für die Kinder. Wie gesagt, wenn das Wasser nicht sauber ist, dann folgen einfach sehr häufig Durchfallerkrankungen, also im schlimmsten Fall dann ja auch Sachen wie Cholera, Ausbrüche oder Typhus, dann Wurm- und Parasitenerkrankungen. Also da fällt dann auch ein bisschen schon die Malaria drunter, weil Malaria wird ja durch eine Stechmücke übertragen, die infiziert ist. Und diese Stechmücken, die brüten eben in stehenden Gewässern. Also wenn dann eben da Pfützen sind oder die Leute ihr Wasserbehälter haben und dass die nicht abgedeckt sind, so brüten eben diese Mücken. Und Malaria ist ja wirklich eine der Krankheiten, die einfach eines mit der größten Probleme auch mit darstellt in Afrika, weil sehr viele Menschen dran sterben.
Ich denke, ich habe das vorher nicht dazu gesagt, also 2 Millionen Tote, das wird eine Zahl sein, die sich aufs Jahr verteilt, während 1000 Kinder jeden Tag sterben an den Folgen.
Ja, nee, das ist wirklich enorm, wie viele Kinder halt an Durchfallerkrankungen leiden, sprich dann auch durch diesen Durchfall, durch diese Schwäche, dann auch unterernährt sind oder unterernährt werden. Der Ansatz ist einfach, sauberes Wasser anzubieten.
Das heißt, das beeinflusst auch deine Arbeit vor Ort direkt, oder? Als Krankenschwester und auch bei deinem Mann als Arzt. Wenn ihr in einem Krankenhaus arbeiten würdet, wo es kein Trinkwasser gibt, kein sauberes, wie geht man damit um?
Ja, du meinst jetzt, wenn praktisch wir kein Trinkwasser anbieten könnten, oder?
Ja, richtig. Also für deine tägliche Arbeit, wie wirkt sich das dann aus, wenn du dir nicht ordentlich die Hände waschen kannst?
Ja, genau. Das ist eigentlich eine unmögliche Situation für eine Krankenstation oder ein Krankenhaus. Also zum einen eben muss man ja selber Hygiene einhalten für sich selber und ja auch für die Patienten, mit denen man in Kontakt ist. Und man weiß ja das jetzt momentan auch in der ganzen Welt eigentlich, wie wichtig Hygiene ist. Und dann zum anderen ist uns halt auch sehr wichtig, dass Krankheiten verhindert werden, sprich Prävention. Also Prävention ist so, so wichtig. Und da geht's eigentlich halt um Hygiene. Und in Hygiene geht's halt ums Wasser. Ja, dass man eben Hände wäscht und dass man das dem Patienten erklärt, wie wichtig das ist.
Jürgen, du hast ja einen Schwerpunkt gesetzt im Bereich Tropenwasserwirtschaft. Jetzt noch eine Frage zum geistlichen Background. Wie kam es eigentlich zu deiner Berufung damals?
Der Abschluss in Tropenwasserwirtschaft war sozusagen das i-Tüpfelchen in der Ausbildung. Das war ein Traum- oder Traumberuf erreicht. Und ich hatte mich jetzt sozusagen nach der ersten Afrika-Reise mit dem Afrika-Virus infiziert, wie man so schön sagt. Ja, und der Weg dorthin Danach habe ich erstmal was anderes gemacht, Informatik. Ich habe dann 2003 so eine Lebenskrise gehabt, als mein Vater gestorben war und meine Arbeitsstelle bei der Forschung nicht verlängert werden konnte. Und dann dachte ich, ich habe immer schon zu Gott gesagt, ich will das machen, was du willst, aber irgendwie habe ich immer mein eigenes Ding gedreht. Und dann habe ich dann echt ernst gemacht, so 2004, und war dann beim Missionswerk in Österreich auf dem Seminar, unter anderem Berufungsseminar. Und da haben wir, Katrin und ich, haben da auch Margit getroffen, da haben wir uns kennengelernt. Alle haben auf mich eingeredet, alle wussten, was meine Berufung ist, nur ich nicht. Ich glaube, am fünften Tag habe ich es genau geblickt und habe dann angefangen damit, mich zu beschäftigen, welche Rechtsform man nimmt, ob man jetzt eine GmbH, eine GmbH, einen Verein gründet. Und ja, nach 11 Monaten war dann aus damaliger Sicht die Vereinsgründung vonstatten gegangen.
Mhm. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten erlebt auf dem Weg dorthin oder vielleicht auch Unterstützung? Es kann ja sein, dass Leute dir dann dabei geholfen haben auf diesem Weg.
Also Schwierigkeiten gab es damals, gibt es heute immer noch. Also eine Berufung ist eine Sache, die kann man nicht alleine machen, die geht nur mit Gott. Sobald man mal ein bisschen die Hand Gottes verlässt, sag ich mal, wird es schwierig. Ja, also so das Dauerthema ist, dass relativ wenig Geld bei uns privat zur Verfügung steht. Das ist immer so eine Herausforderung, die mich auch ab und zu an meine Grenzen gebracht hat, wo ich dann kurz davor war, es wieder hinzuschmeißen. Und das geht schon seit 15 Jahren so. Ja, Unterstützung kam von Freunden vom Hauskreis. Gebet, mal ein paar Euroscheine. Also ganz praktisch, also so, ja.
Katrin, du bist immer wieder auch vor Ort, um in den Projekten mitzuarbeiten. Und da kommt man ja sicherlich in unterschiedliche Gegenden Afrikas. Nenne kurz eines der schönsten Erlebnisse bei den Reisen dorthin und vielleicht auch eines der schweren Dinge, die dir im Dienst begegnet sind.
Also Jürgen und ich haben ja mal insgesamt 1,5 Jahre in Uganda gelebt. Und seitdem, wenn ich in Afrika bin, ich fühle mich dort immer richtig zu Hause. Also ich bin sehr gerne da und das ist auch eines der schönsten Sachen eigentlich, mit den Leuten zusammen zu sein, mit ihnen zu essen oder ja einfach ein Stück Leben zu teilen. Das kann was ganz Alltägliches sein. Also das, ich habe da jetzt kein besonderes Ereignis, das so heraussticht, aber ja, das so. Oder wenn ich sehe, das ist ein Projekt, das wir vor längerer Zeit gemacht haben, so wie in Kongo, in Addis zum Beispiel. Da habe ich dann nach einigen Jahren gesehen, es funktioniert immer noch, die Leute freuen sich dran und was das für eine Auswirkung auf das Leben hat, das ist so mit das Schönste dann. Und dagegen schwierig finde ich, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Das hatten wir auch im Kongo an einer anderen Stelle. Da wollten wir eine Wasserversorgung für ein Krankenhaus aufbauen. Und dann stellte sich raus, die Bohrfirma, die wir ausgesucht hatten, hatte überhaupt keine Ahnung, die hatte keine Erfahrung. Und die hatten außerdem ganz schlechtes Material. Das heißt, es hatte nicht funktioniert. Und ja, es war dann der Moment, dass wir die Leute halt enttäuschen mussten. Sie mussten länger warten. Und da hatten wir das Projekt dann vorübergehend abbrechen müssen. Solange, bis wir eine vernünftige Bohrfirma gefunden hatten. Das fand ich für mich jetzt das Schwierigste, zu gehen. Und wir lassen die Leute enttäuscht zurück.
Welchen Schwerpunkt setzt ihr zurzeit bei eurer Projektarbeit? Wer profitiert in Afrika primär von eurer Unterstützung?
Okay, hauptsächlich arbeiten wir an der Basis. Die letzten Jahre, würde ich sagen, haben wir hauptsächlich für Missionskrankenhäuser Wasserversorgung repariert oder gebaut. Und letztes Jahr war auch eine Grundschule in Kenia dabei, die eine Handpumpe bekommen hat. Wir machen aber im Prinzip alles, wofür man uns anfragt. Also wir suchen uns die Projekte nicht selbst raus, sondern wir gehen dahin, wo man uns braucht. Wir machen das, was man von uns wünscht, wenn es irgendwie machbar ist.
Margit, seit wie vielen Jahren seid ihr in der Mission?
Ich bin erstes Mal für längere Zeit in die Mission 97 und das war in Ostafrika auch. Und dann bin ich aber immer wieder also auch zurück und habe teilweise wieder ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet und bin dann wieder zurück nach Afrika.
Ja. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind in ganz, ganz vielen Bereichen spürbar. Du hast es vorhin schon angesprochen mit dem Geld und so weiter. Wie verhält es sich eigentlich in den letzten Monaten mit der Spendenbereitschaft eurer Unterstützer?
Okay, die Corona-Krise ist an uns überhaupt nicht spurlos vorübergegangen. Unsere Spenden sind, glaube ich, letztes Jahr zwischen 70% und 80% eingebrochen. Und wir haben nur eine Teilzeitstelle, die war mal auf 75%, den mussten wir auf 25% reduzieren. Und das ist schon ziemlich hart. Aber Gott hat gesagt, halte durch und deswegen gibt es uns noch.
Margit, ihr werdet demnächst wieder nach Afrika ausreisen. Wie wird die Zusammenarbeit mit dem Institute Water for Africa aussehen für euch?
Ja, das wird wahrscheinlich ganz praktisch sein. Wir werden uns gut ergänzen. Zum einen von dem Network, das ja jeder Einzelne von uns hat, kann man sich gegenseitig unterstützen und helfen. Zum anderen wollen wir zurück zu einem Krankenhaus, wo wir jahrelang gearbeitet haben. Und da ist eigentlich eine Wasserversorgung vorhanden, die aber repariert werden muss. Also eben im Krankenhaus, es ist schon Wasser, aber es muss trotzdem jetzt wieder dann mit Behältern halt momentan zu den Patienten gebracht werden. Von daher wird es also ganz klasse, dass wir jetzt Kontakt haben und den Jürgen und die Kathrin eben kennen und da ganz tolles Know-how mitbringen in der Richtung.
Das war sozusagen der Startschuss für eure Zusammenarbeit. Verstehe ich das richtig, dieses Projekt in dem Krankenhaus?
Eigentlich nicht direkt der Startschuss. Also der Startschuss war einfach, dass der Jürgen eben angefragt hat, wollt ihr Mitglieder werden? Und wir sind einfach begeistert über die gute Arbeit, über die professionelle Arbeit. Und wir ergänzen uns da auch. Und wie gesagt, wir kennen uns auch schon viele Jahre. Ja, ich finde es einfach toll und wir unterstützen das sehr gern.
Jürgen, was steht auf deiner Wunschliste sehr weit oben? Also wenn du sowas überhaupt hast für deinen Dienst. Und wenn ja, was wäre sozusagen nice to have?
Wir sind absolut dringend auf der Suche nach einem kleinen, günstigen Büro in Württemberg, Großraum Stuttgart, Umgebung, wie auch immer, und auch eine Wohnung. Das ist eigentlich schon kein nice to have, das ist schon must have, das ist wirklich sehr dringend. Soweit zu Deutschland und in Afrika. Wir hatten bisher immer kostenlosen Toyota Hilux von einem Freund zur Verfügung gestellt bekommen, aber der ist mittlerweile so alt, der ist so gebrechlich, dass man keine langen Strecken mehr fahren kann und nicht mehr abseits zu den Projekten. Also wir bräuchten Finanzen oder einen neuen Toyota Hilux oder Land Cruiser, irgend sowas, womit wir uns wieder unten bewegen können, weil zum Beispiel ins Projekt in Südsudan zum Krankenhaus, zu den Kongo-Projekten, also ohne Vierrad geht überhaupt nichts. Mhm.
Kathrin, wie kann man euch und euren Dienst noch unterstützen?
Naja, also einmal ganz konkret, diese Wunschliste, das wäre natürlich toll, aber wir brauchen tatsächlich auch Know-how. Wir brauchen jemanden, der sich gut mit Social Media auskennt, also Facebook, Instagram. Wenn sich da jemand gut auskennt und bereit wäre, das auch regelmäßig für uns zu machen, da würden wir uns riesig freuen. Und dann bräuchten wir noch dringend jemanden, der sich mit Projektanträgen auskennt, der für uns Projektanträge machen könnte und die dann auch abwickeln.
Also wo wir schon dabei sind, also so Know-how, wir können ja nicht alles, also wenn ich jetzt an das Projekt in Südsudan denke, wo wir wahrscheinlich auch neue Leitungen in den Krankenhaus legen müssen, vielleicht hat jemand Zeit und Know-how, mal Installationsarbeiten zu machen bei euch, handwerkliche Sachen, Vermessungsingenieure.
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten 2050 weltweit 5 Milliarden Menschen von Wasserengpässen betroffen sein. Kann dagegen überhaupt etwas unternommen werden? Und wenn ja, was wäre jetzt am dringlichsten zu tun?
Okay, also ich würde es aufteilen nach, was wir selbst tun können. Ich würde sagen, einfach Wasser sparen hier in Europa. Es gibt auch in Spanien, gehört zu den Subtropen. Da sieht es teilweise auch schon sehr schlimm aus, was Trockenheit angeht. Weniger den Rasen sprengen, vielleicht einfach seinen Garten mit trockenheitsresistenten Pflanzen ausstatten, weil die Trockenheit wird auch hier zunehmen. Weniger das Auto selbst waschen und lieber in die Waschanlage fahren, wo 80% des Wassers wieder aufbereitet wird. Ja, und in Afrika würde ich sagen, weniger abholzen und wieder mehr aufforsten. weil jeder Baum, der gefällt wird, kann kein Wasser zurückhalten. Ein Baum, der gepflanzt wird, kann 10.000 Liter Wasser zurückhalten. Das heißt, wenn es regnet, ist der Boden locker durch die Wurzeln. Wasser kann einsickern. Die Wurzeln halten das Wasser zurück. Wasser verdunstet über die Blätter. Ich habe ein gutes Klima in der Gegend. Und ich habe auch wieder die Möglichkeit, dass Regen zu Grundwasser wird. Wenn einfach nur abgeholzt wird, ist der Boden nackt, wird hart, es regnet, es kann nicht einsickern, es fließt oberflächlich ab. Und damit ist der Wasserkreislauf nicht mehr im Gleichgewicht, wie er eigentlich sein sollte.
Euer Motto ist, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Das ist ein Bibelvers aus 1. Petrus 4, Vers 10. Das hat ja zunächst mal nichts mit eurem Thema Wasser zu tun. Kathrin, kannst du uns bitte erklären, was euch dieser Spruch bedeutet und wie sich euer Motto auswirkt auf Zusammenarbeit im Kollegenkreis, mit Partnerorganisationen und sowas?
Ja, für uns hat das tatsächlich einen direkten Bezug. Eine Begabung von unserem Verein ist ja mal Wasser, also wir sagen eigentlich immer, wir sprechen fließend Wasser. Ja, wir machen die Wasserprojekte nicht so nebenher, wie das viele machen, sondern ja, viele machen das nebenher und dann ist Wasser nur so ein kleiner Teil. Aber das macht dann eben so den Unterschied aus, ob ein Brunnen vielleicht 2 Jahre hält oder 20 Jahre. Und dann sorgen wir lieber dafür, dass er 20 Jahre hält. Ja, eine Freundin hat mal gesagt, für Gott nur das Beste. Und das ist auch so unser Ansatz. Also für uns ist das auch eine Frage der Wertschätzung. Für uns genehmigen wir das eher, dass wir hochwertige Materialien haben zum Beispiel. Wir sind davon überzeugt, für Afrika muss das erst recht gelten, denn die haben weniger Möglichkeiten, schnell mal was zu ersetzen. Für mich wird auch Gottes Liebe einfach sichtbar, wenn wir ihnen gute Dinge zur Verfügung stellen und so hochwertig wie möglich, weil die Menschen das einfach wert sind und weil sie Gott wichtig sind. Und das kommunizieren wir ihnen dann auch. Und so im Kollegenkreis, da hat natürlich auch jeder so die unterschiedlichsten Gaben. Da haben wir Leute, die ganz groß sind in Gastfreundschaft. Wir haben Leute, die Beter sind. Wir haben Leute natürlich auch direkt aus dem Bereich Wasserwirtschaft. Und ja, und alles gehört einfach so miteinander zusammen. Einer alleine könnte das überhaupt nicht stemmen.
Ja, dieser Qualitätsanspruch beeinflusst auch die Auswahl der Technologien sicherlich. Jürgen, welche Technologien und Methoden setzt ihr in eurer Arbeit ein? Welche Auswirkungen hat dann wiederum deren Einsatz auf den Wasserhaushalt in der Einsatzregion?
Also in erster Linie angepasste Technologien. Wir gucken genau, was ist jetzt für diesen Fall nötig. Wir haben nicht irgendwie so ein Schema F. Aha, hier ist das Problem, wir machen Punkt A, B, C. Nee, wir gucken es uns genau an und zum Beispiel bei der Wasseraufbereitung würde ich mal sagen, also wird zum Beispiel abgewogen, für wie viele Leute brauchen wir Wasser? Brauchen wir für ein Krankenhaus, für eine Schule Wasser? Dann, wenn es schmutzig ist, werden die Leute geschult, wie man Natriumhypochlorid herstellt aus Kochsalz mit Elektrolyse, wie man es mal im Chemieunterricht gelernt hat. Oder sind das einzelne Hütten, für die man eine Haushaltslösung braucht? Dann könnte man Moringa-Baum nehmen oder Wasserdesinfektion mit Sonnenstrahlen in einer Plastikflasche. Also da sieht man drei verschiedene Situation, drei Möglichkeiten. Und bei der Wasserförderung zum Beispiel, wenn es nach uns geht, dann setzen wir am liebsten eine Solarpumpe ein. Die ist wartungsfrei. Aber manchmal gibt es auch die Situation, dass die Leute sagen, nee, das ist uns zu kompliziert. Wir haben ein bisschen Strom, lass uns den Strom nehmen. Oder wir haben einen Dieselgenerator, wir nehmen lieber das. Dann sagen wir, okay, wenn es die Leute selbst einschätzen können, was für sie gut ist, dann machen wir das. Und auf den Wasserhaushalt, also Einfluss auf den Wasserhaushalt, würde ich mal sagen, wenn wir bohren müssen, so tief wie möglich, dann hat es keinen Einfluss auf den Wasserhaushalt im großen Umkreis. Würden wir jetzt nicht so tief bohren, dann hätte es schon Einfluss, weil dann würden manche Quellen versiegen und der Flurabstand zum Gras würde zunehmen. Das heißt, es wird die Landwirtschaft beeinträchtigen. Also das versuchen wir zu vermeiden. Dann haben wir noch im Repertoire die Bewässerung. Wird relativ selten angefragt, aber wenn Bedarf ist, machen wir auch das. Es geht meistens einher mit einer Brunnenbohrung. Und dann ist halt die Frage, welche Bewässerungsmethode kann man jetzt hier anwenden. Da hat dann auch ein bisschen was der Bildungsstand der Bevölkerung zu sagen. Oder ob jemand da ist, der jetzt eine technische Anlage wie eine Tröpfchenbewässerung warten kann, am Laufen halten kann. Oder ob es ein sehr abgelegenes Gebiet ist, wo fast niemand die Schule besucht hat und es wirklich das Einfachste sein muss. So nach dem Motto, alles ist besser als ohne Bewässerung.
Katrin, eine Frage an dich, und die bewegt sich jetzt zwischen zwei Extremen. Siehst du deinen Dienst sprichwörtlich eher als einen Wassertropfen auf einen heißen Stein oder als nie versiegende Quelle lebendigen Trinkwassers? Eine Positionsbestimmung bitte.
Ja, weil man sich mal überlegt, die Menschen vor Ort, ja, die müssen oftmals kilometerweit laufen, um Wasser zu haben. Oder wenn sie Wasser vor Ort haben, dann ist es halt oft schmutzig. Und wenn die jetzt plötzlich von heute auf morgen Wasser direkt vor der Haustür haben oder es ist plötzlich sauber, dann, ja, dann ändert sich das ganze Leben irgendwo. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Gott daraus nochmal sehr viel mehr macht, als nur das reine Wasserproblem zu beheben. Eine Frau hat uns mal gesagt, dass ihr hier seid, das zeigt mir, dass Gott uns nicht vergessen hat. Wir gehen ja oft auch gerade dahin, wo sonst ja andere Organisationen nicht hingehen. Das zeigt mir, wir haben oft so einen kleinen Horizont, sehen nur das reine Problem und dann erleben wir, ja, Gott macht noch was viel Größeres draus. Also die Wasserprojekte werden dadurch schon zu so etwas wie eine Quelle, wo mehr draus wird. Schon lebendiges Wasser, das die Menschen dann entdecken, weil sie den lebendigen Gott dann entdecken oder dass sie entdecken, ja, Mensch, Gott denkt ja auch an mich.
Jürgen, in der Vorbereitung zu diesem Interview habe ich gelesen, dass 40% des heutigen knappen Niederschlags in trockenen Gebieten Ostafrikas im Zusammenhang stehen mit der Bewässerungslandwirtschaft auf den Reisfeldern in Südasien. Wie bitte schafft das Wasser diesen interkontinentalen Sprung?
Der kontinentale Sprung geschieht durch die Winde. In Südasien werden 90% des weltweiten Reis angebaut, also in Indien zum Beispiel. Und Reis ist das Rindfleisch des Vegetariers. Um 1 Liter Reis anzubauen oder zu produzieren, braucht man bis zu 10.000 Liter Wasser. Man muss sich das vorstellen, ein Reisfeld ist dann mit Wasser überstaut, sind die Reispflanzen drin, es ist warm, dann hat man eine hohe Verdunstung von dem bewässerten Reisfeld und dann noch zusätzlich von den Pflanzen. Und die Feuchtigkeit steigt natürlich hoch, gibt Wolken. Und wenn es dann in Südasien Frühling ist, Februar, März, dann treibt der Monsun, also oder der Nordostpassat, der weht ja von Nordosten den Wind rüber übers Arabische Meer und danach kommt ja dann schon Ostafrika, bringt dann die Feuchtigkeit hin und regnet dann ab. Und manchmal ist die Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich so hoch, dass es schon auf dem Weg dorthin abregnet. Das heißt, es kommt gar nicht an. Der Monsun oder der Nordostpassat schwächt sich dann ab. Und das sind dann die Zeiten, wo Ostafrika zu wenig Wasser kriegt. Ich habe mal eine lange Zeit über den Wasserhaushalt geforscht und ich denke manchmal, Gott hat auch den Wind gemacht und es sind so viele Feinheiten, damit diese Erde hier überhaupt funktioniert. Wären wir zum Beispiel nur ein paar Kilometer näher an der Sonne, wobei die Sonne ja mehrere Millionen Kilometer entfernt ist, wäre ein Leben auf der Erde nicht möglich. Wenn wir jetzt hier eingreifen durch solche Sachen, dann funktioniert das System nicht mehr so richtig, wie es Gott sich mal ausgedacht hat. Und jetzt in diesem Fall die extensive Landwirtschaft in Südasien zu nennen. Wir greifen lokal ein und denken gar nicht, was es international oder interkontinental für Auswirkungen hat.
Eine Frage jetzt an alle in dieser Runde. Welche Arbeitsbereiche gibt es beim Institute Water for Africa?
Okay, unser großer Bereich ist die Wasserversorgung. Haben wir schon vorhin in Beiträgen ein bisschen erzählt, Missionskrankenhäuser. Die Leute reden immer, wir brauchen sauberes Wasser. Aber der Wasserbauer oder Ingenieur für Wasserwirtschaft sagt, keine Wasserversorgung ohne Entsorgung, also sanitär.
Genau, und das ist der zweite Bereich. Also der Bereich sanitär ist ja auch sehr, sehr wichtig. Als Institute Water for Africa bauen wir auch Latrinen, beziehungsweise wir bauen bestehende Latrinen um, sodass die eben auch angenehm zu benutzen sind, sprich, dass der Geruch abgegeben wird nach außen. Und dass einfach da ein gutes Beispiel auch gegeben wird für die Bevölkerung, wie eine gute Latrine aussieht. Und der andere Bereich, der dann auch noch dazu gehört, der sich ergänzt, ist Hygiene. Also wie gesagt, Hygiene, das ist ja ganz, ganz wichtig für Prävention und Prävention von Krankheiten. Und wir machen also etwas, das nennt sich WASH. Und es steht im Englischen für Water, Sanitation and Hygiene. Also bedeutet in Deutsch Wasser, Sanitär und Hygiene. Und das ergänzt sich ja alles. Also das eine ist von dem anderen abhängig, beziehungsweise Das eine beeinflusst dann das andere und die Allgemeinsituation vor Ort für die Bevölkerung wird einfach sehr gehoben und hat einen guten Standard dann.
Ja, da komme ich dann auch zu dem nächsten Punkt, was wir machen, nämlich Seminare auch gerade in WASH, also so Wasseraufbereitung. Da wenden wir uns an verschiedene Zielgruppen. Man kann zum Beispiel Wasser aufbereiten mit den Samen des Moringa-Baums. So ein Seminar, das würde sich an die normale Dorfbevölkerung wenden, damit die das daheim für den kleinen Gebrauch anwenden können. Wir haben auch schon Seminare gemacht, wo wir den Menschen beigebracht haben, größere Mengen an Wasser zu reinigen und zu desinfizieren mit einer selbstgemachten Chlorlösung. Das war auch so ein Workshop, wo die Leute das auch ganz praktisch gemacht haben. Ja, das war tatsächlich 5 Tage am Stück. Die waren tatsächlich ganz eifrig dabei, aber für den Bereich braucht man dann schon Leute, die eine gewisse Vorbildung haben, die sich mit Mathe ganz gut auskennen und ein Grundverständnis an Chemie haben. Genau. Ja, in den Seminaren wird oft auch der Wasserkreislauf nochmal erklärt. Ein Inhalt dieser Seminare ist auch, mal auseinanderzuhalten, ja, was ist eigentlich sauberes Wasser? Welches Wasser kann man nicht verwenden? Einfach um das Verständnis dafür zu schärfen, wie gehe ich mit dem Wasser um, worauf muss ich achten? Hygiene spielt da rein.
Margit, in den nächsten Monaten werdet ihr wieder nach Afrika gehen als Ehepaar. In dem Vorgespräch haben wir ja gesprochen, dass ihr in dem Glauben geht, dass Gott euch führt und dass er euch dort gebrauchen möchte. Was sind eigentlich jetzt die Herausforderungen, bevor ihr geht? Oder was müsst ihr noch erledigen? Was sind so die Next Steps für euch?
Ja, wir müssen jetzt für uns persönlich einfach auch noch ein wenig Arztbesuche bzw. Auffrischimpfungen haben. Ja, wie gesagt, wir haben ja gesagt, mein Mann ist heute krank wegen einer Zahninfektion. Also diese Sachen müssen geklärt werden und wir wollen einfach, jetzt in der Zeit ist es ja, momentan ist es ein wenig schwierig, praktisch unseren, ja, Gemeinschaft mit unseren Freunden beziehungsweise mit Gemeinden zu suchen und zu haben, aber wir machen das so gut, wie es halt möglich ist, denn wir wollen ja nicht allein auf weiter Flur sein, sondern wir brauchen einfach Fürbitter, die hinter uns stehen und sozusagen mit uns damit dabei sind. Ja, und dann eigentlich ist es auch ein bisschen komplizierter oder beziehungsweise teurer geworden. Also man braucht eben ja die Visas. Wir werden über Uganda zuerst einreisen und dann von dort aus unser Visa dann für den Südsudan kaufen, beantragen. Und ja, wie gesagt, also es ist ja in der momentanen Lage ist alles ein bisschen anders. Aber trotzdem, wir stellen uns der Herausforderungen und wir glauben, dass der richtige Zeitpunkt auch sehr wichtig ist.
Was motiviert euch als Paar in eurem gemeinsamen Dienst? Was ist euer gemeinsamer Antrieb?
Was uns motiviert, ist das Wort Gottes und dass wir eben mit unserem Leben das machen, was Gott von uns will, wozu Gott uns begabt und berufen hat. Und es ist eben ein Weg und es ist auch ein gemeinsamer Weg. Und da sind wir so dankbar, dass wir auf dem gleichen Fundament des Glaubens stehen und ja, uns einfach da auf Gott verlassen und mit ihm gemeinsam unterwegs sind, damit Menschen Gottes Wort kennenlernen und wissen, dass er sie liebt und dass er ihre Sünden vergibt und dass wir in seiner Gegenwart leben dürfen und dass er ja einfach für uns ein erfülltes Leben bereit hat. Und wir wollen das gern weitergeben, wir wollen uns einbringen, wir wollen den Armen helfen, einfach ganz praktisch da auch Gottes Liebe da reinbringen.
Katrin und Jürgen, die gleiche Frage eigentlich auch an euch. Was motiviert euch als Paar in diesem gemeinsamen Dienst?
Also mich motiviert einfach, den Menschen einmal das Wasser zu bringen und dadurch auch Gottes Liebe weiterzugeben. Wasser ist für die Menschen dort so existenziell. Ja, wir beide sind, denke ich mal, unkonventionell genug, um auch mal auf Sicherheiten zu verzichten oder ja, um auch mal mit weniger Komfort zurechtzukommen. Das macht uns jetzt weniger aus. Aber wichtig ist, dass wir das tun können, was uns wichtig ist. Und ja, dass wir diese Liebe in praktischer Form einfach weitergeben können.
Also aus meiner Sicht ist es wichtig, den Willen Gottes zu tun, den ich nun nach langen Jahren mal begriffen habe. Wasser in flüssiger Form bringen und auch das Wort Gottes. Und wir haben uns jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr haben wir uns entschieden, am Ende eines Projekts eine Evangelisation im kleineren oder größeren Stil zu machen, wenn es irgendwie möglich ist. Zumindest bei der Einweihung eine Andacht, Gebet für die Menschen, wenn Bedarf ist, in dem Stil.
Wo findet man eigentlich weitere Informationen zu eurer Arbeit zu dem Institute Water for Africa?
Wir sind im Internet zu finden. Also wir haben eine eigene Website, nämlich waterforafrica.de, also Afrika mit C. Und da gibt es eigentlich zu allem Informationen. Und wenn es für irgendetwas keine Informationen gibt, findet man da zumindest E-Mail-Adressen und Telefonnummern für uns und kann uns auch direkt anschreiben, antelefonieren. Aber meistens sind wir besser per E-Mail erreichbar, weil wir ja, wie gesagt, manchmal dann auch in Afrika unterwegs sind.
Wir freuen uns, wenn sich jemand bei uns meldet und Interesse hat, auch mitzumachen. Also wir wollen wachsen und wir brauchen Manpower.
Ja, dann möchte ich an dieser Stelle vielen Dank sagen für das Interview, dass ihr gekommen seid, und wünsche euch auf eurem weiteren Weg und in eurem Dienst Gottes reichen Segen.
Vielen Dank.
Danke. Danke gleichfalls.
Okay, fertig.
Boah, das war das lockerste Interview.
Mikrosynamis, eine kleine Kraft. 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 Kraft.